Wer von euch ist Gotteskind? Okay, vielleicht so, brauche ich nicht so lang schreien. Ich war jetzt beschäftigt nochmal. Wer von euch ist Gotteskind? Okay. Rückkehrschluss, also ist Gott euer Vater. Amen. Nun, in dieser Predigt geht's heute um Gott, den Vater. Jetzt frage ich mich natürlich, weil ihr alle aufgezeigt habt, dass ihr Gottes Kinder seid, warum ich eigentlich drüber predige. Ja, ist so, ne? Damit wir das nicht vergessen. Es ist uns klar, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist uns auch klar, dass Gott unser Vater ist. Ich möchte heute am Anfang die Frage stellen, kennen wir ihn wirklich als Vater? Wie ist unser Gottesbild von ihm? Denn wenn unser Gottesbild von ihm nicht stimmt, wird auch das Bild, das wir von uns haben, nicht stimmen. Wenn unser Gottesbild ist, da ist Gott da oben im Himmel ein Polizist, der einfach aufpasst, dass wir keine Fehler machen, dann werden wir immer ängstlich durchs Leben laufen, weil wir keine Fehler machen wollen, oder? Ich möchte mal so ein bisschen da reingehen und aufräumen mit falschen Gottesbildern und euch dann zeigen, wie Gott wirkt. Was ihr mit Sicherheit wisst, aber was man sich nie oft genug in Erinnerung rufen kann. Ulrich Paziani hat mal gesagt, Gott steht für guter Opa, total taub. Ja, da lachen wir jetzt drüber. Aber genau dieses Gottesbild ist in unserer Gesellschaft gegenwärtig. Ja, wenn's ein Gott geben würde, warum greift er denn da oder da oder da nicht ein? Das ist also ein guter Opa total taub. Das heißt, das, wie Menschen über Gott denken, prägt sie auch und ihre Beziehung zu Gott. Schaut mal. Wenn wir ins Tierreich reinschauen, dann haben wir unterschiedliche Arten von Tieren. Die einen werden geboren und sind zack, sofort mitten im Leben. Und andere werden geboren und müssen erstmal Wochen, Monate von Mama und Papa gefüttert werden und umsorgt werden. Es gibt Tierarten, das sind die kleinen Jahre bei den Eltern oder meistens bei Mama, bevor sie richtig ins Leben losgehen. Und das hat Gott auch mit uns so gemacht. Er hat uns nicht als Nestflüchter geschaffen, sondern er hat uns Eltern geschenkt, die uns gerade in den wichtigen ersten Jahren umsorgen, hegen, pflegen, drücken, liebhaben, abbusseln, alles das. So sollte es normalerweise sein. Ja? Warum? Warum hat Gott nicht gesagt, ja, jetzt schaffen wir Menschen und alle 3 Sekunden, zack, ist ein Neuer da, erwachsen mit allen Fähigkeiten, hätte er ja machen können. Nee, hat er nicht. Weil er uns über unsere Eltern beibringen will, wie er ist. Einer, der uns drückt. Einer, der uns umsorgt, einer, der uns lieb hat, einer, der sich Gedanken um uns macht. Wenn wir da ein falsches Bild haben von Gott, dann schleichen sich durch unser ganzes Leben immer wieder Fehler ein. Nun, schaut mal. Wir Eltern, wir wären doch so gerne perfekt. Also ich. Aber soll ich euch was sagen? Ich weiß nicht. Und trotzdem sagen meine Kinder noch immer zu mir, du bist ein guter Papa. Ja? Aber ich war's nicht, ich habe Fehler gemacht. Und mein Papa war ein ganz guter Papa. Aber er hat auch Fehler gemacht. Schauen wir mal, welche Fehler so bei der Erziehung gerade von Eltern oder von Papas auch passieren können. Zum Beispiel elterliche Autorität.
Solange du die Füße unter meinem Tisch hast.
Ne? Brauch nicht weiterreden, ihr kennt das Sprichwortchen. Ja? Epheser 6, Vers 4 sagt uns da was ganz Interessantes. Wir werden heute viele Bibelstellen lesen. Da sagt es, ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Ja, so soll es sein. Jetzt schauen wir mal uns die Fakten an. Wir schauen mal nur nach Deutschland. 2019 gab es 16.000 offiziell gemeldete Fälle von sexuellem Kindermissbrauch. Und die Polizei sagt, die Dunkelziffer ist 1 zu 20, die gar nicht gemeldet werden. Das heißt, es wären über 300.000 Kinder, die jedes Jahr in Deutschland sexuell missbraucht werden. Und die Experten sagen uns, neben dem sexuellen Missbrauch kommt der seelische, der physische Missbrauch dazu. Und da schätzen sie, dass die Zahlen noch mal dreimal so hoch sind. Also haben wir fast 1 Million Kinder, die jedes Jahr missbraucht werden. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sagt uns Epheser. Und wenn das aber passiert, welches Bild entsteht da in uns von Gott? Oh, Gott ist nicht gerecht. Elterliche Zuwendung. Ich war 8 Jahre alt, als wir nach Deutschland gezogen sind, weil sie meinen Papa ja rausgeschmissen haben. Ich habe das schon manchmal erzählt. Aber bis zu meinem 8. Lebensjahr kannte ich Großfamilie, 8, 10, 15 Leute am Tisch. Immer war jemand da, immer war ich umsorgt. Und mit 8,5 Jahren Papa war die ganze Woche auf Montage, Mama hat gearbeitet, alle meine Geschwister waren plötzlich nicht mehr da und ich hatte einen Schlüssel um meinen Hals, damit ich mittags auch nach der Schule aufschließen konnte. Könnt ihr euch diesen Bruch vorstellen, was da passiert ist, von einer behüteten Großfamilie? Da war das einfach nicht mehr mit Zuwendung. Und wenn Papa am Wochenende nach Hause kam, war er körperlich so kaputt, dass er manchmal auf allen Vieren gekrochen ist. Und Mama war auch kaputt durch die Arbeit. Da war es nicht so plötzlich mit Zuwendung. Das hat etwas in mir bewirkt. Gott sei Dank waren meine Eltern wirklich gute Eltern, die trotzdem versucht haben, mit mir was zu machen. Aber ich sage nur mal ein Beispiel. Ich bin nie mit meinen Eltern beim Schwimmen gewesen. Das war nicht bei ihnen drin. Ja? So, das hat jetzt nicht so viel zu bedeuten, aber das sind so Kleinigkeiten, die irgendwo im Leben durchschlagen. So, jetzt denke ich, dass das bei mir ja noch relativ wenig war. Was ist aber mit all den Alleinerziehenden? Was ist mit den Scheidungskindern? Ja, manchmal sind Kinder da ganz generös und sagen, oh, mir geht's gut, ich krieg da was und ich krieg da was, besser als vorher. Das ist aber in der Regel Sarkasmus. Und die Kinder sehnen sich nach Geborgenheit und nach Papa und Mama. In Deutschland haben wir 37,2% aller Ehen, die 2019 geschieden worden sind. In Portugal sind wir schon bei 64%. Das ist im Moment weltweit das Land mit den größten Ehescheidungen. 64%, 2/3. Was ist mit diesen Kindern los? Und Experten sagen, Corona wird diese Zahlen auch bei uns in Deutschland nach oben treiben. Da stecken nicht eingehaltene Versprechen dahinter. Wenn Papa sagt, ich bin immer bei dir, und dann verlässt er die Familie. Was macht so ein Vorbild mit Kindern? Was macht es mit uns? Dann gehe ich mal hinein in eine Geschichte, die wir alle erlebt haben. Als wir 3, 4, 5 Jahre alt waren, da kam in uns die Neugierde auf. Und wir haben gefragt. Warum ist das so? Hast du auch Papa, ne? Und Mama hat uns ganz lieb geantwortet. Und wenn Mama nicht mehr kann, hat sie was gesagt? Geh zu Papa. Und Papa hat auch 5-mal geantwortet. Und dann hat er gesagt, geh zu Mama. War ich schon, die weiß das auch nicht. Und nachdem wir am Tag 100-mal gefragt haben, hat irgendeiner mal gesagt, halt doch mal den Mund. Und da haben wir als Kind schon mitgekriegt, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Also haben wir den Mund gehalten. Aber das spiegelt auch wieder unsere Beziehung zu Gott wider. Da haben wir dann versucht, alleine was zu entdecken, statt zu fragen. Wie oft krempeln wir als Erwachsene unsere Ärmel hoch und wollen es selbst schaffen? Gott, unseren Vater, zu fragen. Elterliche Wertmaßstäbe ist so das nächste Ding. Heute wird spät geheiratet. Ich habe geheiratet, da war ich 18. Da hatten wir noch nicht viel. Jaffa-Möbel. Einen selbst gehäkelten Teppich im Wohnzimmer. Ja, das war alles okay. Aber heute, wenn mit 30, 35 geheiratet wird, und dann erst mit Ende 30 die Kinder kommen, dann hat man seinen Hausstand eingerichtet. Und wie oft höre ich dann, nein, weil da eine chinesische Vase steht. Ganz ehrlich, die hat mit Kindern nichts zu tun. Die müsste ich wegräumen, wenn Kinder kommen. Aber was machen wir? Nein! Und welche Maßstäbe geben wir unseren Kindern mit? Die Gegenstände sind wichtiger als du. Merkt ihr, das ist ja nur so ein Abriss von dem. Aber das ist das Leben. Oder? Elterliche Zuneigung. Ein Junge weint nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, wie will ich denn auch vor Gott mal meine Gefühle zulassen? Ich habe ein kleines Buch bei mir im Regal stehen, steht da seit 40 Jahren. Das hat den Titel Jesus, ich bin traurig froh. Ja, das darf ich vor ihm sein. Ich darf traurig sein, Rotz und Wasser heulen und froh sein, dass er mich deswegen nicht verachtet. Jesus, ich bin traurig. Ich habe mal drüber nachgedacht und ich war erschrocken. Gott sei Dank hat meine Frau dagegen gesteuert. Wenn meine Kinder manchmal Bilder von mir gemalt haben, dann habe ich die angeschaut, schön. Aber ich habe gemerkt, ich habe kein einziges Bild irgendwo bei mir aufgehängt. Welche Wertschätzung habe ich meinen Kindern gegeben? Ich bin so froh, dass Conny die Bilder aufgehängt. Aber hätte nicht ich als Papa auch sagen sollen, toll, und das hänge ich jetzt in meinem Büro, wo auch meine Kollegen das sehen. Denn das ist mein Kind. Was dürfen Kinder bei uns sein? Mich hat das mal so bewegt, als ich mitgekriegt habe, als die Friedensgespräche 1994 zwischen den Palästinensern und den Israelis passiert sind. Arafat und Peres, die dann ja auch beide den Friedensnobelpreis bekommen. Wisst ihr, wo diese Friedensgespräche stattgefunden haben? In Norwegen. Und die Skandinavier haben eine komplett andere Beziehung zu Kindern, die wir aus Deutschland haben. Während die hohen Herren der Palästinenser und der Israelis und der norwegische Vermittler da zusammengesessen sind und sich über die großen Dinge der Welt Gedanken gemacht haben, haben unterm Tisch die Kinder von dem norwegischen Vermittler gespielt. Da sagst du, du wirst unmöglich. Nee, die waren dabei, als Leben geformt wurde, als Friedensgespräche geführt wurde. Das ist Wertschätzung. Welche Anerkennung kriegen Kinder von uns? Wie behandeln wir Kinder, wenn sie ein schlechtes Zeugnis nach Hause bringen? Und wie behandeln wir Kinder, wenn sie ein gutes Zeugnis nach Hause bringen? Wie kommunizieren wir mit unseren Kindern? Oberflächlich oder intensiv? Die schönste Zeit in meinem Leben war, als ich 14 Jahre alt war. Da lebten meine Eltern ein Jahr getrennt. Nicht, weil sie sich nicht mehr mochten, sondern weil mein Papa eine neue Predigtstelle gekriegt hat und meine Mutter war selbstständig und konnte ihr Geschäft nicht verkaufen. Dann habe ich ein halbes Jahr bei Mama gelebt und dann kamen die großen Ferien. Und dann bin ich zu Papa gezogen und habe noch ein halbes Jahr mit Papa gelebt. Aber diese Zeit, die war die schönste in meinem Leben. Warum? Mama hat mir alles beigebracht, was einem eine Mama beibringen kann. Und Papa hat mir alles beigebracht, was mir ein Papa beibringen kann. Du, ich sag dir, wir sind manchmal von der Bibelstunde nach Hause gefahren, waren zu Hause um 10 Uhr abends und sind noch bis 2 Uhr im Auto hocken geblieben, weil wir Männergespräche geführt haben. Die schönste Zeit, die es gibt. Elterliche Kommunikation. Nur frage ich mich heute, wo findet sie statt? Was ist wichtig? Karriere ist wichtig. Überstunden sind wichtig. Merkt ihr? Und es gibt da noch so viel zu erzählen. Ist uns bewusst, dass in unseren Kindergärten und in unseren Grundschulen 99% aller Erzieher weiblich sind? Und wo bleiben die Papas? Wo bleiben die Väter? Was passiert? Was resultiert daraus? Habe ich als Pfadfinderleiter oft gemerkt, aber bitte, mein Max darf nicht auf Bäume klettern. Und Herr Wagner, können Sie aufpassen, dass der Ben nicht so schmutzig nach Hause kommt? Ich finde es so toll, dass Frauen heute emanzipiert sind. Und ich schäme mich für Männer, die jahrhundertelang, jahrtausendelang euch Frauen unterdrückt haben. Aber es geht nicht ohne. Wir brauchen einen Papa und der fasst auch mal härter zu. Und das ist wichtig und das ist gut. Aber all das, und jetzt höre ich damit auf, all das beeinflusst unser Gottesbild. Glaubt ihr mir das? Und guck doch mal selbst in dich hinein. Was hat dich in dieser prägenden Zeit der Kindheit beeinflusst? Und dann überleg jetzt mal ganz kurz, wie ist Gott dein Vater? Ihr habt mir alle bestätigt, dass Gott euer Vater ist. Wie ist Gott dein Vater jetzt für dich wirklich? Kannst du jetzt, da wo du sitzt, den Gedanken auf seinen Schoß krabbeln und dich bei ihm anschmiegen und im Schoß vom Papa jetzt weiter zuhören? Oder fällt dir das schon schwer? Alleine das. Schaut mal, was sagt uns die Bibel, wie Gott ist? Sie sagt uns, Gott ist. Gott ist in allererster Linie Schöpfer. Ein einziges Wort und wir waren da. Creator. Hey, als er uns geschaffen hat, hat er uns angeschaut. Wunderbar. Wunderbar. Wir lesen in Jesaja 64, Herr, unser Vater, wir sind der Don und du bist der Töpfer. Wir sind alle Gefäße aus deiner Hand. So, und wie oft stand ich vorm Spiegel und habe gesagt, soll ich jetzt mein Bart abrasieren oder nicht? Nee, ich habe so ein blödes, kurzes Kinn und dann auch noch ein Doppelkinn. Der Bart kaschiert es nicht. Was habe ich dazu Gott gesagt? So mit dem Schöpfer von dir bin ich nicht so ganz einverstanden. Hätte mich ja ein bisschen anders machen können. Kennt ihr das? Er will aber Schöpfer sein und er ist der Töpfer. Wir sind der Dom. Ich hätte ja auch sagen können, danke Gott, dass du mir ein Bad geschenkt hast. Du hast mich zwar so geschaffen, wie ich bin, aber ich mag mich nicht, aber ich danke dir für mein Bart, dass ich ein bisschen mein Doppelkind kaschiere. Wäre doch schon mal eine andere Anerkennung seines Schöpferwesens gewesen. Er ist der Schöpfer. Was ist er noch? Er ist der Versorger. Matthäus 7, die Geschichte, wo da einer klopft und sagt, hey, mach mal auf. Ich brauche 3 Brote von dir, weil es gerade ein Freund gekommen, kennen wir alle. Und dann sagt Jesus im Abschluss an dieser Geschichte, trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist. Und gebt es ihnen. Ja, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. Und da das erinnert mich an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich mag den Ausdruck. Ich möchte Geschichte immer gerne umbenennen. Das ist für mich die Geschichte vom wartenden Papa. Denn wer war denn verloren? Der, der sich das Erbe auszahlen hat lassen und abgehauen ist? Was ist denn mit dem anderen? Der andere ist eher so, wie wir sind. Wir sind vielleicht nicht abgehauen und haben in Sünde alles verprasst. Glaube ich, die wenigsten. Hier, oder? Aber wir sind da geblieben und haben gemault. Ich habe nie einen Ziegenbock gekriegt, um mit meinen Freunden zu feiern. Und Papa, der wartende Papa steht da und sagt, hey, hast du es nicht kapiert? Alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist dein, will dir Gott heute Morgen sagen. Warum hast du dir nicht einfach den Ziegenbock genommen? Warum sind wir Christen so doof? Entschuldigt diesen Ausdruck. Ihr nicht, ich. Und sagen, Gott, ich hole mir jetzt mal schnell was von dir. Das, was mir zusteht, du bist doch mein Papa. Haben wir vielleicht dieses falsche Bild, dass der eine Sohn hatte, dass Papa geizig ist? Oder haben wir keinen Mut, aufzustehen und sagen, in deinem Wort, das steht. Und Papa, das will ich jetzt haben. Und dann sagt uns ein Wort, wenn wir, die wir so ungerechte Väter sind, unseren Kindern schon das Gute geben, meint ihr denn nicht, dass unser Papa im Himmel ein wunderbarer Versorger ist für uns? In Jeremia 3 lesen wir so einen wunderbaren Vers, der wird leider immer nur zu Weihnachten gelesen. Da steht nämlich, dass er unser Freund und Ratgeber ist. Da steht, er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Das ist er alles. Wie oft ist es mir passiert, dass ich nachts wach gelegen habe und gegrübelt habe, wie ich diese oder jene Situation in den Griff kriege. Ja, wenn ich Gott als Vater richtig kennen würde, dann hätte ich gesagt, Gott, da komme ich mit einer Situation nicht klar. Ich gehe jetzt schlafen. Du sagst in deinem Wort, den Seinen und ich bin dein, gibt's der Herr im Schlaf. Ich würde gerne morgen früh aufwachen und das wissen. Heute Nacht um 3:30 bin ich aufgewacht. Das ist in meinem Alter so üblich, da muss man mal. Ja. Aber ich bin aufgewacht und ich war noch nicht aus dem Bett. Da war zack ein Gedanke da, den ich noch in die Predigt eingebaut habe. Die war fertig, ausnahmsweise schon mal am Samstag. Meistens wird, wenn meine Predigt ja am Sonntag früh fertig. Aber ich war am Samstag fertig und dann bin ich nachts um 3:30 aufgewacht und baff, war da noch ein Gedanke. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Gott, habe ich gesagt, ich will jetzt nicht groß rumrennen und einen Zettel holen. Ich bitte dich, lass den morgen auch noch da sein. Ja, und er war heute Morgen auch noch da, konnte ich ihn mit reinbringen. Das ist, er ist unser Freund und Ratgeber. Gott ist aber auch, und nun wird es für den einen oder anderen vielleicht kritisch, unser Erzieher. Wenn Erziehung zu Hause nur ein paar auf dem Po bedeutet hat, wenn das die ganze Erziehung war, die wir genossen haben, dann haben wir ein Problem, wenn Gottes Wort uns sagt, dass er unser Erzieher ist. Aber guckt mal, was uns Hebräer sagt. Es ist so schön, sein Wort zu lesen und ihn zu entdecken, was er für ein toller Papa ist. Da steht, er weist uns Liebe voll zurecht und erzieht uns. Luther sagt, er nimmt uns in Zucht. Aber im Urtext, er weist uns liebevoll zurecht und erzieht uns. Und dann steht es weiter, trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, meine Tochter, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Hey, Mama will Gott uns testen. Hast du als Kind vielleicht Angst gehabt vor Prüfungen? Prüfungen sind nichts anderes als ein Test, was du schon weißt. Und wenn du es nicht weißt, dann weiß der Lehrer, okay, da brauchen wir ein bisschen Nachhilfe. Na, nun, Gott weiß alles, aber er möchte uns durch Prüfungen auch mal zeigen, was wir über uns nicht wissen. Vielleicht habe ich immer gedacht, oh ja, er ist mein Vater. Und dann kommt eine Situation, da sollte ich ihm so vertrauen, wie ein Kind ein Papa vertraut, und ich merke plötzlich, alles ist weg. Kein Vertrauen mehr. Und dann bin ich froh, dass er mir doch eine Prüfung gezeigt hat, dass da meine Schwachstelle ist. Und ich kann daran arbeiten, ihm zu vertrauen. Ich weiß die Situation 1993, 94, als man uns um 160.000 Dollar betrogen hat. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Jobs gesucht. Und ich hatte 5 Jobs auf einmal. Von morgens um 3:30 bis abends um 8. Spricht das von Vertrauen? Nein, es spricht, ich kann alleine. Da musste Gott mir beibringen, was es heißt, zu vertrauen. Er liebt uns. Eines der schönsten Dinge, die wir von ihm kennen, ist, er ist unser Erlöser. Im Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Und wir lassen uns immer wieder anklagen von uns selbst oder von anderen oder sonst was. Er ist der Tröster. Auch da 2. Korinther, Vers 1, Vers 3 bis 4. Die alle Bibelstellen, die ich lese, sind aus der Hoffnung für alle. Ja. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem allen Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass auch wir andere trösten können. Heute rückblickend auf mein Leben sage ich, die vielen Schwierigkeiten, die ich durchlebt habe, wo ich gejammert habe, wo ich zornig war über Gott, die helfen mir aber heute, anderen die Hand zu reichen und sagen, komm, lass uns mal ein Stück Weg gemeinsam gehen. Ich will dir zeigen, wie Gott wirklich zu dir ist. Das ist unsere Berufung. Ich habe 3 Enkelkinder noch. Meine Jüngste hat sich gerade verlobt, also hoffe ich, dass noch ein paar dazukommen. Und meine Tochter hat schon während die 3 Jungs, die sie hat, in ihrem Bauch waren, und auch danach, 2, 3 Jahre nachdem sie geboren sind, jeden Abend ihnen einen wunderbaren Psalm vorgebetet, den Psalm 91. Das heißt, meine 3 Enkel sind aufgewachsen mit diesem Psalm, jeden Tag vom Mutterleib bis zum 3. Lebensjahr. Und sie hat ihnen vorgelesen, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und jetzt kommen Situationen, wie wir sie jetzt gerade durchleben. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest, lass mich anders ausdrücken, selbst wenn Corona im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, du musst dich nicht fürchten. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 um dich herum stirben, dich selbst trifft es nicht. Hey, wie schön, wenn Kinder über Jahre das immer wieder hören. Alle meine 3 Jungs, den Kleinen, der ist 10 Jahre ist, den haben wir heute Mittag bei uns. Denn immer wenn die Zeugnis haben, kriegen die von uns das Geschenk Zeit mit Oma und Opa. Und dann kommen sie einzeln und dann nehmen wir uns für jeden Einzelnen richtig Zeit. Dürfen Sie sich aussuchen, was wir machen. Der Kleine hat sich heute Stockbrot gewünscht. Heute Mittag werde ich also am Lagerfeuer sitzen und Stockbrot machen. Ja, und dann werden wir spielen. Dann hat er sich gewünscht, dass Papa ihm Geschichten vorliest. Na, da meine Geschichten schon alle kennt, musste ich dann heute Nacht noch Geschichten schnell raussuchen, die ich ihm dann vorlesen will. Aber das ist mein Beitrag dazu, so wie der Beitrag meiner Tochter war, eben solch einen Psalm vorzulesen. Nicht zuletzt ist er wirklich unser Vater. Nicht nur dem Namen nach, Papa, ja, ich bin dein Erzeuger, ja. Nein, er sagt uns in 2. Korinther, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Wie oft haben Väter ihre Kinder rausgeschmissen und ihnen schon nachgerufen, du bist nicht mehr mein Sohn. Hier sagt uns Gott, hey, ich, der Allmächtige, sagt dir, du, Sarah, wirst meine Tochter sein. Und hält Gott seine Versprechen? Amen, er hält seine Versprechen. Im Psalm 68 lesen wir eine andere Dimension von Vaterschaft. Er ist ein Vater der Verlassenen. Ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Waisen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Den Einsamen gibt er ein Zuhause, den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. In der Bibel lesen wir oft von Witwen und von Waisen. Ich glaube, das war früher natürlich so stark, wie wir es vielleicht nach dem Weltkrieg erlebt haben, dass viele Frauen plötzlich als Waisen dastanden. Aber ich habe mal überlegt und gedacht, wir haben auch heute genug Witwen. Alleine die Alleinerziehenden. Und unser Auftrag als Gemeinde ist, sich um die Witwen und Waisen zu kümmern. Wisst ihr das? Da können wir das Bild vom Papa korrigieren. Er ist auch der Vater der Liebe. In Johannes 16 lesen wir, er offenbart sich uns und versöhnt uns mit ihm durch Jesus Christus. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Nur deswegen, weil du Ja zu Jesus Christus gesagt hast in deinem Leben, liebt dich der Vater, wie er Jesus liebt. Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht ein ganz anderes Bild von Gott als das, was unsere Gesellschaft zeichnet von Vaterschaft? Was sagt uns die Bibel weiter über Gott, den Vater? Er sagt uns, dass der Vater uns seinen Geist gibt. Was bedeutet das? Ein Goethe, ein Schiller, ein Shakespeare, denkt euch irgendjemand aus, sind lange nicht mehr unter uns. Aber ihre Werke leben weiter. Ihre Ideen leben weiter. Ein Einstein hat so viel propagiert, seine Ideen leben weiter. Das ist der Geist des Menschen. Menschlich gesprochen. Wir als Christen wissen auch, dass der Geist von Menschen auch die Ebene ist, die mit Gott in Verbindung tritt. Aber wenn Gott sagt, er gibt uns seinen Geist, sagt er damit auch zu uns, alles, was bei mir hier drinnen ist, alle Kraft, alle Stärke, alle Weisheit, alles. Das ist, wenn er sagt, er gibt uns seinen Geist. Ich frage euch, habt ihr wirklich noch Mangel? In seinem Geist ist sein ganzes Wesen gegenwärtig. So wie er ist, so dürfen wir sein. Sein Geist macht es uns überhaupt erst möglich, dass wir seine Ebenbilder sind. Er hat uns nicht nur nach außen zu seinen Ebenbildern geschaffen. Er hat uns in all unserem Wirken, in all unserem Sein, in all unserer Kreativität als seine Ebenbilder geschaffen. Er hat gesagt, es werde, und wir dürfen sagen, es werde. Kann ich noch nicht so richtig glauben. Will ich aber, weil das Wort Gottes ist. Ich könnte stundenlang so weiterreden. Ich fasse jetzt nur mal ein paar Punkte zusammen, wie er noch ist. Geduldig, aufmerksam, rücksichtsvoll, heilig, klug, mitleidvoll, feinfühlig, erbarmungsvoll, zartfühlend, gütig, vergebend, gerecht, barmherzig, freundlich, aufmerksam, großzügig, mächtig, weise, stark, liebevoll. Habt ihr es mitgekriegt? Wie ist er? Also, ich sag's euch nochmal langsam. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen zumachen und könnt bei jedem Attribut, das ich sage, sagen, ja, das ist er für mich. Also, er ist geduldig. Er ist aufmerksam. Er ist rücksichtsvoll. Und er ist heilig. Er ist klug und mitleidvoll. Das heißt, er hat Mitleid mit uns. Dabei ist er so feinfühlig. Und er ist erbarmungsvoll. Er ist zart und gütig. Er ist vergebend, aber auch gerecht. Gott, unser Vater, ist barmherzig und er ist freundlich. Er ist aufmerksam. Ha! Und er ist großzügig und mächtig. Und er ist auch weise und stark und liebevoll. Aufmerksam. War zweimal drin. Ah, dann ist er wahrscheinlich besonders aufmerksam zu dir, Andreas. Hast recht. Wenn es mir jetzt gelungen ist, dir Gott, den Vater, so richtig vor Augen zu malen, und das hoffe ich inbrünstig, dann gibt's noch einen weiteren. Er soll nicht nur Gott, dein Vater sein, sondern in dir soll es so sein, wie es in Jesu war. Was hat Jesu gesagt? Aber, lieber Vater. Und dieses Aber, lieber Vater, schließt alle Hindernisse zu Gott aus. Wenn er Aber, dein lieber Vater ist, dann hast du ihn vollständig erkannt. Dann lebst du mit ihm Tag für Tag, Woche für Woche. Er ist nämlich aber, lieber Vater. Und das möchte er dir sein, jeden Tag ein Aber, ein lieber Vater. Und hier steht in meinem Konzept jede Menge Smileys. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dann gibt es einfach jetzt ein paar konkrete Schritte zu tun. Das erste, wir müssen bekennen, dass wir Sehnsucht haben nach Gott, diesem Vater. Und wir müssen all die negativen Emotionen, die sich in unserem Leben aufgebürdet haben, so wie ich sie am Anfang der Predigt dargelegt habe, ablegen. Das heißt, zweitens, wir vergeben all den Erziehungsberechtigten, ob das jetzt Papa und Mama oder ob das Lehrer oder was auch immer waren, die uns verletzt haben und uns ein falsches Gottesbild aufdruckiert haben. Das ist deine Aufgabe, das zu tun, deine Sehnsucht zu bekennen und zu vergeben. Als drittes ist es wichtig, dass du es zulässt, selbst Vergebung zu empfangen. Warum ist das wichtig? Wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, stehst du dir in dieser Beziehung zu Abba, dem lieben Vater, selbst im Weg. Und wenn du dann auch dir vergeben hast, all den Hass und den Zorn, der sich in dir aufgemacht hat, gegen die Autoritäten, die falsch gegen dich gehandelt hat, dann ist es wichtig, dann nimm dir die Zeit, setz dich hin, bete, meditiere, sinne nach und empfange die Liebe des Vaters. Papa, jetzt habe ich allen vergeben. Ich bin nicht mehr zornig auf dich, ich bin nicht mehr zornig auf alle anderen. Ich möchte jetzt deine Liebe neu empfangen. Und er wird sie geben. Und dann, ich sag's mal so salopp, weil die Predigt zu Ende ist, geh nach Hause und denke Gottes Gedanken. Amen.